Kurze Pässe. Steile Thesen.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 93 von Kurze Pässe, steile Thesen. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern werde heute komplettiert mit einerseits Mario. Wie geht's dir und vor allem, wie war die Johann Cruyff Arena denn?
Ja, moin. Hallo, was hat man nochmal in Holland gesagt zu Hallo? Hoi. Hoi. Moin und hoi von dieser Stelle. Ja, Amsterdam war richtig schön. Sehr schöne 3 Tage dort gehabt. Den Auftakt ja in der Johan Cruyff Arena gehabt mit der Besichtigung. Also ich fand das von innen schon echt imposant. Von außen wirkt das Stadion jetzt nicht so groß besonders. Ist jetzt auch nicht irgendwie besonders gelegen. Ist nicht ganz so Fröttmanning-mäßig außerhalb der Stadt, aber man fährt schon ein bisschen raus, also ist schon ein bisschen außerhalb. Drumherum ist dann aber auch ein Riesenkino noch und keine Ahnung was, also mehrere Sachen, so Freizeitzeugs halt. Aber von innen schon heftig, also passen ja glaube ich auch 60.000 rein und das war dann auch so eine selbstgeführte Tour, also ohne irgendwie Guide, sondern einfach so zum Durchlaufen mit auf den Rasen oder Anrasen,
Tribünengänge. Ja, das Bild habe ich gesehen, das war, sah richtig geil aus unten, wo du unten an den Spielereingang warst und alles.
Ja, ich habe ja dann mein Debüt dann am Sonntag nur ein bisschen in den Sand gesetzt. Kann ich gleich noch weiter ausführen. Aber also echt geiles Stadion eigentlich. Ist ja auch komplett schließbar mit Dach. Das hatte ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm. Also wie auf Schalke sah das eigentlich aus, wenn man nach oben guckt. Gleiche Konstruktion. Und dann konnte man da noch durch die Pressekonferenzräume laufen. Die Kabinen, Gästekabine komplett bodenlos. Sieht aus wie jede Kreisliga-Kabine wahrscheinlich. Die Heimkabine aber eigentlich ganz geil. Jetzt nicht so übertrieben mega modern, aber schon echt richtig geil und da hingen dann auch alle Originaltrikots von den Spielern und alles und halt die persönlichen Gegenstände waren abgeschlossen und so weiter, weil die hatten am Vortag noch ein Spiel, da war englische Woche letzte Woche in den Niederlanden und dann noch durchs Museum gelaufen, die haben ja schon die ein oder andere Trophäe gewonnen, also hat sich voll gelohnt.
Sehr gut. Also die Bilder, das eine Bild, wo ich gesehen, wo da wirklich unten stand, das sah, sieht irgendwie schon cool aus. Also ich weiß nur, als VfB damals aufgestiegen ist, das erste Mal aus der zweiten in die erste Liga, da war auch Platzsturm, dann sind logischerweise alle runter auf den Rasen gerannt und das ist schon irgendwie krass, wenn du unten stehst und du merkst dann eigentlich erst, wie riesig das Stadion ist und wie klein das Feld irgendwie. Also es ist ganz krass irgendwie.
Ja, also dort war das auch, das Stadion, das ist, finde ich, von der Fläche her, ist es nicht so groß, weil das auch extrem steile Ränge hat. Und wenn du dann unten stehst, wirkt es umso imposanter, weil das halt so steil nach oben geht. Also es ist wirklich eine richtig enge Schüssel. Also es ist schon echt geil. Aber ja, ich habe dann natürlich auch gleich die grün-weißen Versagergene dagelassen. Und die hatten dann auch direkt Wirkung am Sonntag im Klassiker in Rotterdam gegen Feyenoord. 6-0 auf die Fresse gekriegt, also anders kann man es nicht nennen. Absurde Statistiken, die ich gesehen habe da. 30-1 Torschüsse, 4 zu, glaube ich, 0,08 Expected Goals. Und keine Ahnung was, ich habe auch gelesen, noch nie ever in der ganzen Vereinsgeschichte hat Ajax mit 6 Toren Unterschied verloren. Erklärt sich, glaube ich, ganz einfach dadurch, weil die halt im nationalen Wettbewerb eigentlich immer mit die Besten waren und Europapokal dann eben noch nie so krass auch auf die Schnauze bekommen haben. Und zusammen mit der 0-4 Hinrundenniederlage steht jetzt halt unterm Strich 0-10 gegen Feyenoord. Das ist dann schon, das ist schon ein Pfund.
Also ja, viel schlechter hättest du ja wirklich nicht laufen können, auch wenn du auf der Bank gehockt wärst, mal früher. Also.
Behaupte ich auch.
Ich hätte vielleicht mal wenigstens eine Wutrede in der Halbzeit.
Ja, Halbzeit stand es 0-4. Ich glaube, also es hätte kein 4-4 Dortmund-Schalke gegeben, aber ich hätte die Jungs auf Schadensbegrenzung getrimmt und dann wären wir mit einem 0-4 zurück nach Amsterdam gekehrt.
Aber ich habe gerade geschaut, zur Halbzeit 0-3. Also dann
oder 0-3.
Ja, Remis, okay. Dann drin gewesen eigentlich, oder? Dann wäre es drin gewesen.
Wenn das erste schnell fällt bis zur 60. dann...
Also, Mario war in der Johann Cruyff Arena. Tom, wie geht's dir? Du wurdest ja versetzt kurzfristig heute, ne?
Ja, der Heizungsmonteur wollte irgendwie kommen, aber naja.
Wollte kommen.
Kennt man ja so.
Was hat er denn für ein Zeitfenster eigentlich angegeben?
Ja, so 4:30 kommt er, aber jetzt war der von der Wohnung unter mir. Weil da hätte irgendwie ein Heizungskeller dann auch müssen für das, was der oben bei uns machen wollte. Dem hat er dann Bescheid gegeben, dass er irgendwie noch in Stuttgart ist und es jetzt halt nichts wird. Aber gibt jetzt auch Schlimmeres, also ist nichts Dramatisches, was da zu erledigen ist. Von daher geht das. Ansonsten bei mir eigentlich alles tutti, würde ich sagen. Zumindest was so das Persönliche angeht. Mein Verein ist gerade auch ein bisschen schwierig.
Aber ich habe gesehen, oder du hast ja deine erste volle Trainingseinheit mal absolviert, also individuell aber, oder?
Nee, Freitag war erstes Teamtraining wieder komplett.
Ah, sogar komplett.
Durchgezogen. Ja, war eigentlich auch ganz gut. Also zwar Muskelkater bis Sonntag gehabt, aber Knie hat eigentlich ganz gut gehalten. Jetzt geht's heute weiter und dann...
Wie ist das jetzt mit Trainer-Dasein?
Ja, wir haben ja jetzt einen neuen. Ich
wechsle so, jetzt auf den Rasen zurück.
Ja, ganz gemütlich noch. Bin es aktuell meistens so als Linienrichter, Physio.
Der sogenannte verlängerte Arm.
Ja, nee, aktuell noch nicht. Ja, mit wieder spielen muss man schauen. Also ganz gemächlich jetzt mal erstmal ein paar Einheiten machen, gucken, wie das Knie dann auch dauerhaft auf Belastung reagiert und so Späße. Trainer-Dasein hat noch ein bisschen Zeit. muss jetzt noch nicht sein.
Habt ihr eigentlich einen Mannschaftsarzt? Oder irgendwie einer, der sich da auskennt?
Nee. Also nee, oder? Tape und so mache eigentlich alles ich zurzeit. Okay. Aber sonst haben wir niemanden. Wenn wir wirklich viele Probleme haben, dann kommt ab und zu mal ein Physio oder eine Physio kam ab und zu mal vorbei. Aber ganz ehrlich, wir sind Kreisliga, ist halt.
Ja, ja.
So, habe ich mich gerade nur gefragt. So Mannschaftsarzt heißt Ibuprofen.
Aber der ist zuverlässig.
Der ist zuverlässig, den kann man auch selber ein bisschen steuern.
Ja, kann man auch schöne Dosen selber.
Zwischen 4 und 800 kann man den steuern. Ja, von dem her. Ja, also meistens brauchen wir da tatsächlich auch nichts, sage ich mal. Und ja, von dem her soweit alles gut bei mir.
Sehr gut. Jetzt eine Frage. Mario, hast du Baller League das Final Four angeschaut?
Nee, aber ich habe es mitgekriegt. Ich habe es nicht gesehen.
Ja, richtig geil, Alter.
Das war richtig, richtig geil. Das war echt, ja. Ich habe tatsächlich auch angeschaut.
Dann habt ihr jetzt eure 5 Minuten.
Erstes Halbfinale, einfach 8-1.
Krass, das war echt krass. Also
Calcio, aber hat mich richtig gefreut wegen Moritz Leitner, dem Hund, Alter.
Ich kann aber hast du die Halbzeitrede von dem gesehen, von ja, mitbekommen? Ja. Oh, der ist richtig ausgerastet.
Habe ich aber richtig für den gefreut, dass der kassiert hat irgendwie. Ganz unsympathischer Mensch.
Ich finde ihn voll sympathisch, Moritz Leitner.
Null!
Doch.
Nee.
Ich finde ihn voll sympathisch. Also ich hätte es ihm richtig gegönnt.
Ein richtig unsportlicher Hund war das auch immer, Alter. Kein Wunder, zum Glück wurde er auch immer umgetreten, Alter. Das war richtig geil.
Also ich habe nur gesehen, der wurde halt bester Spieler der Runde und Torschützenkönig.
Ja.
Ich glaube 14, 15 Tore, glaube ich.
19, glaube ich.
19 sogar, okay, ja. Krass. Wobei, das eine Tor war wild, der Freistoß.
Kevin Wagen.
Ja, also das war so krass.
Der hat so krassen Bolzer, Mario, Alter. Das kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Ja. Einer von Calcio Berlin, der ist so krank.
Das war echt krass.
Der und Bilal, auch geil.
Bilal, der war aber auch richtig gut über die ganze Season. Aber jetzt habe ich weiß jetzt gar nicht so, anscheinend spielen die jetzt dieses Jahr nochmal eine zweite Season.
Ja, im Juli ist, glaube Draft und die wollen, von 12 auf 14 Mannschaften hochgehen, weil sie irgendwie noch ein paar Teammanager wohl haben, die sie gern dabei hätten. Ding war ja auch da, als Gast, also als Zuschauer, Pogba.
Ja, war krass.
Paul Pogba, also seine Brüder waren die letzten Wochen schon ein paar Mal da, glaube ich. Ja, und
da dürfte er ja kicken.
Ja, denke ich auch.
Vielleicht auch Tonali auch dazu holen, noch vielleicht.
Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch Ding. Paulo liegt dann bei Neobet oder so.
Ja, dann wäre ich vielleicht am Start.
Aber wobei Streets United war auch geil, das Tor von Schieber, also das war echt geil.
Ja, Mann.
Also es muss man echt zugeben, anfangs waren wir echt ein bisschen skeptisch, aber das Ganze macht schon Bock, wobei andererseits es ist dann schon langwierig. Also
so viel Zeug auch dann dazwischen und dann hier Managerspiel, dann kickt da Felix Lobrecht, der keine Ahnung, Alter, der sieht aus, als ob er zum allerersten Mal einen Fußball sieht in seinem Leben, wie er gegen den Ball tritt, ey. Und Max Kruse mit seinem Kessel da.
Das ist richtig krass. Das wird gefühlt Woche zu Woche schlimmer.
Immer noch einen guten Linken.
Er genießt halt das Leben.
Ja, dann schon viel drumrum war jetzt diesmal. Also ein bisschen unnötig auch. Das Lattenschießen war auch richtig lost.
Ja, das sind so Sachen, die sind so auf Krampf irgendwie. Braucht es eigentlich gar nicht.
Ja, vor allem dann noch aus dem Zuschauerrängen hier. Da gingst du, Mario. Xing hat, also irgendwann zwischendrin gab es drei Leute aus den Zuschauerrängen, durften Lattenschießen machen von der Mittellinie. Wenn die treffen, verdoppelt Xing denen ihr Gehalt. Also sie kriegen die quasi ihr doppeltes Gehalt von Xing nochmal.
Einmal. Dann,
Einmal. Einmalig halt, ja. Und dann war der eine dabei und dann die so, ja, was ist dein Beruf? Ja, Student. Und dann die so, ja, herrscht auch eine regelmäßige Einnahmequelle. Und dann das so, ja, letzten Monat habe ich 1500 mit Fortnite gemacht.
Was?
Hä, wie mit Fortnite kann man da Geld verdienen?
Ich glaube schon.
Kommt drauf an.
Stream schon so kacke.
Stream und dann gibt's, glaube ich, gibt's so einen Creator-Code.
Ja.
Und so Creator-Code, wo dann sozusagen deine Community dann irgendwie was kaufen kann bei Fortnite. Und dann unterstützt du den.
Okay.
Ja. Ja, 22:45 Finale war dann schon spät, aber einfach fand ich. Und unnötig spät, also hätte ich auch einfach früher machen können.
Ja, das
aber
stimmt.
Aber sonst fand ich es auch nochmal geil gestern.
Das reicht.
Ja, also ich habe das nur aus der Mega-Distanz eigentlich immer verfolgt. Sei es Instagram oder irgendwie andere Portale, wo dann Montag oder Dienstag im Nachgang darüber berichtet wurde. Richtig angefixt bin ich noch nicht, aber ich glaube, unterm Strich, so wie ich es rausgelesen habe, kann man das für die Premiere, die es jetzt war, die erste Ausgabe, kann man es schon als Erfolg verbuchen, glaube ich.
Ja, und das ist auch was, also ich glaube, also die Streaming-Zahlen waren ja echt richtig, richtig gut. Und die andere Seite ist, du bietest halt auch ein paar Amateurspielen auch eine gewisse Plattform, um sich halt auch ein bisschen zu zeigen. Und auch den Amateursport kannst du dadurch auch, klar, wenn es auch nur ziemlich begrenzt ist, halt auch ein bisschen größer machen.
Ja, ich bin jetzt nur mal gespannt, weil jetzt kommt ja auch bald, glaube ich, im Sommer irgendwann, fängt ja auch das von Toni Kroos an, der hat ja auch so eine Liga jetzt. Und wenn das dann beides läuft, glaube ich, auf Dauer wird sich maximal eins etablieren können, sage ich mal.
Ich denke tendenziell eher Border League, weil durch die ganzen Twitch-Streamer, Influencer und alles.
Ich weiß, aber da ist ja schon dieser Elias irgendwas da dabei. Und der ist ja der größte YouTuber Deutschlands schon.
Ah, Elias Nährlich.
Ja, genau. Der ist ja und Toni Kroos halt auch krasse Reichweite. Also der wird schon auch den einen oder anderen kennen, der da Bock drauf hat. Also.
Ach, am Ende geht's doch da auch wieder nur darum, wer die meiste Kohle irgendwie kriegt. Und dann zoffen die sich in 5 Jahren auch irgendwie untereinander und machen dann eine Super League untereinander auf. Irgendwie Calcio Berlin beantragt Austritt, eigene Liga, keine Ahnung was.
Ja, okay, also bleib komplett hängen.
Durchsetzen wird sich, glaube ich, da nur eins, denke ich mal. Mal schauen.
So viel zu Ball League, aber in der Bundesliga ist ja auch tatsächlich was passiert, denn in Bochum gab es meiner Meinung nach trotzdem ziemlich überraschend einen Trainerwechsel und Heiko Batscher übernimmt das jetzt erstmal interimsweise. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, ehemaliger Spieler auch von Bochum und aktuell, oder er war davor, glaube ich, U19-Trainer. Tatsächlich fand ich das, du hättest mit Letsch eigentlich weiterlaufen müssen, meiner Meinung nach.
Also wir reden hier, um einmal Klarstellung, wir reden hier schon von dem Heiko Butcher, der auch in Freiburg Innenverteidiger war.
Richtig.
Da, ja, da hat man ihm, glaube ich, damals den Beinamen The Butcher, der Metzger, gegeben. Der war aber richtig schlecht, oder?
Der war ganz falsch schlecht. Der war ganz schlecht.
Ja, das war so ein richtig Kreisliga-Verteidiger.
Der war so ein, der würde heute niemals höher als dritte Liga spielen, nee. Heutzutage. Damals ging das noch irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Der war richtig, richtig schlecht. Der war noch in der guten alten Zeit, als Freiburg auch mal so 6-0 abgeschossen wurde.
Ja. Nee, aber Trainerwechsel, da habe ich irgendwie auch nicht. Also klar, jetzt die letzten Spiele waren nicht so erfolgreich, aber sehe ich eigentlich nicht. Also die Notwendigkeit.
Also ich bin ganz klar der Meinung, wenn Bochum das über die Zeit kriegt in Köln, dann redet keine Sau irgendwie über einen Trainer, über Thomas Letsch. Und das zeigt mal wieder, wie getrieben von Ergebnissen solche Entscheidungen getroffen werden. Und in dem Fall auch aus Bochumer Sicht, dass das, glaube ich, aus reiner Panik oder Angst entstanden ist. Die haben zwar in der Woche davor oder zwei Wochen davor gegen Darmstadt auch schon in der Nachspielzeit 2 Punkte verschenkt, als sie es 2-2 bekommen haben. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wenn die das in Köln gewinnen, dann sind die erstmal ziemlich sicher durch. Dann redet jeder von dreckig im Spiel, dreckige 3 Punkte auswärts in Köln beim direkten Konkurrenten mitgenommen. Und völlig ungeachtet, dass es trotzdem eine absolut schlechte Leistung von beiden Mannschaften und in dem Fall auch von Bochum war. Und jetzt steht da natürlich, worauf es am Ende dann ankommt, das Ergebnis anders da. Aber wenn die das gewonnen hätten, hätten die genauso beschissen gespielt und dann wiederum eigentlich auch zu der Schlussfolgerung kommen müssen, dass es mit der Leistung nicht reicht. So, wisst ihr, was ich meine?
Ja, schon. Ich glaube, das Einzige, was da jetzt, passiert ist, einfach nur mal einen Impuls senden. Irgendwie halt ein bisschen Neuerung und dann hoffen, dass, wir haben es so oft schon gesagt, Trainereffekt, bla bla bla, aber meiner Meinung nach ist es auch kompletter Bullshit.
Ja, aber Thomas Letsch ist doch nicht schuldig, dass die in 113 Sekunden da das Spiel aus der Hand geben.
Ich sag doch genau das Gleiche.
Nee, ich kämpf gar nicht gegen dich an, sondern ich reg mich allgemein drüber auf.
Natürlich ist er nicht dran schuld. Das hat auch, meiner Meinung nach hat das dann auch schon ein bisschen, weiß ich nicht, ob das an der Kondition liegt, Konzentration, Einstellung, vielleicht auch aus Mischmasch aus allem. Weil wenn du gegen Darmstadt 2-0 führst und das dann noch hergibst, dann noch gegen jetzt gegen Köln, und die andere, und das ist halt auch schon irgendwie komisch, dass der letzte Sieg dann doch gegen Bayern war und dann irgendwie so ein Fluch. Spielst gegen Bayern gut.
Die gewinnt ja jeder.
Aber es ist echt so, erstens das. Aber es ist halt auch so, du bist halt auch VfL Bochum. Du holst halt auch mal aus 4 Spielen nur einen Punkt. Das ist halt einfach so. Du bist halt nicht, wenn das schon deine Krise ist, dann, das hat ja jeder Club, der vielleicht in der Euroleague spielen will dieses Jahr, hat ja fast schon so eine Serie mal gehabt. Deshalb, ich sehe das auch, für mich ist es auch massivste Panik. Und weiß ich nicht, ob das, die haben noch 2 entspannte Heimspiele eigentlich. Ist gut, entspannt jetzt nicht gegen Heidenheim, aber zu Hause gegen Heidenheim ist für die immer auch unter Letsch locker 3 Punkte drin. Dann haben sie zu Hause noch Hoffenheim. Also, weiß ich jetzt nicht. Also ich fand es schon überraschend und verstehe es auch nicht so ganz.
Also wenn man sich ja das Restprogramm anschaut, theoretisch ist gegen die 4 kommenden Gegner alle was, wirklich was drin. Also Heidenheim, Wolfsburg auch in der aktuellen Form, Katastrophe. Dann auch Hoffenheim, hast du schon gesagt, und auch Union Berlin, die sind auch unten drin. Also ich bin mir ziemlich sicher, mit Lecce hätten die da bestimmt auch ein Spiel schon gewonnen gegen die vier. Und das hätte ja dann gereicht. Und ich weiß nicht, ob das dann jetzt zu viel Unruhe ist, jetzt mit dem Wechsel.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Trainereffekt kurzfristig schon irgendwie einschlägt, aber gar nicht, dass es eigentlich gar nicht, weil es am Trainer liegt, sondern weil die halt einfach noch 3-4 Punkte holen werden, so bis zum 34. Spieltag, was die auch unter Letsch gemacht hätten. Und dann steht unterm Strich zum Saisonende, ja, war die richtige Entscheidung mit Butcher und so weiter. Aber ich glaube, dass das mittelfristig war das falsch, den gehen zu lassen. Weil die haben meines Wissens, glaube ich, auch offenkundig erklärt, dass sie mit dem eine Ära beginnen wollten bei seiner Vorstellung. Und das lief ja bis vor 3-4 Wochen eigentlich noch aus deren Sicht und deren Ansprüche mehr als gut. So. Und die verlieren halt, die haben halt einfach die Nerven verloren. So. Das war wirklich einfach eine Panikaktion. So.
Ja, ich fand jetzt nämlich auch, so für Bochum-Verhältnisse haben die jetzt auch nicht, also fand ich die eigentlich relativ gut auch. Also die hatten auch, also klar, die haben schon viel auch von Standardsituationen und Stöger und so gelebt, aber dass die jetzt nicht jeden Gegner herspielen,
das war ja klar.
Liegt ja auch in der Natur der Sache. Deshalb, ich fand die eigentlich immer relativ stabil, auch unter dem Letsch. Und deshalb, ja, weiß ich auch nicht tatsächlich, ob das so.
Ja, die andere Sache, Letsch war ja mehr oder weniger der Messias letzte Saison, als er Thomas Reis beerbt hat. Da waren sie ja, ich weiß nicht, waren sie der Letzte? Keine Ahnung, also da ging ja gar nichts. Und jetzt bis zu dem Bayern-Spiel war ja auch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und nur jetzt, weil es jetzt wirklich 6-7 Spiele jetzt wirklich nicht läuft, auch teilweise mit Pech, logisch, auch, wir haben es gesagt, mit den späten Gegentoren, ist es auch für mich kein Grund, Letsch jetzt rauszuwerfen. So.
Wüsstet ihr spontan, wo der herkam?
Letsch?
Ja.
Irgendwas Komisches aus dem
Österreich wahrscheinlich.
Nee. Also, selbst wenn ich es jetzt lese, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Vitesse Arnheim.
Geil.
Kein Plan.
Musst du doch wissen als Holland-Experte jetzt.
2003, 2004 beim FC Heilbronn. Side Fact.
Gut. Stark. So viel dazu. Mario, du hast vorhin im Vorgespräch kurz was angerissen. Willst du uns da noch kurz mitnehmen, was da auf Schalke noch passiert ist?
Ja, das habe ich heute früh gelesen oder heute Vormittag. Das hat mich mit einem Schmunzeln zurückgelassen. Gab mal wieder ein bisschen was nicht Alltägliches bei Schalke. Wer es vielleicht schon mitbekommen hat, wenn die Folge dann rauskommt, ist ja schon ein paar Tage her. Aber Dominik Drexler soll wohl nach dem Unentschieden gegen Hannover in der Kabine maßlos ausgetickt sein. Dann unter anderem einen Schokoshake so auf den Boden geworfen haben, dass der zerplatzt ist und irgendwie dann der ganze Schokodrink sich in der ganzen Umkleide gespritzt hat und irgendwie jeder davon was im Gesicht hat hängen hatte und dann auch über Mitspieler und Trainer hergezogen. Jetzt die Folge in die U23 versetzt worden, wie die Woche davor auch schon Timo Baumgartl. Was mich zwei Fragen zurückblicken lässt. Einmal, warum da in dieser extrem heiklen Situation eigentlich einfach mal keine Ruhe reinkommt. Und zum Zweiten, was es bei Schalke eigentlich zu trinken und zum Essen gibt in der Kabine. Weil wir erinnern uns, Ralf Fährmann hat irgendwie jede Woche auch Schokokuchen gefressen.
Kuchen, ja, Kuchen, Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate.
Ja, Kuchen ist tatsächlich relativ weit verbreitet tatsächlich. Also
ja, jetzt Drexler wieder mit Schokodrink, also vielleicht mal weniger Schokolade und mehr Ziege, keine Ahnung.
Ja. Mehr Siege.
Ja, das klingt irgendwie wie so in der E-Jugend. Der eine hat seinen Schokodrink auf den Boden geworfen. Alle sind dann jetzt vollgespritzt worden und jetzt muss der 3 Wochen zuschauen.
Ich stelle mir das auch so vor, so ein richtig ekliger Schokodrink, noch so ein gut und günstig für 69 Cent. So pure Zuckerding. Ja, muss ich irgendwie, fand ich lustig. Weg.
Das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, sondern nur auf Twitter irgendwas mit Dominik Drexler, aber jetzt hast du es ja schön erläutert. Und du hast gesagt, die Situation in Schalke, ich habe es ja vor ein paar Wochen gesagt, die schaffen den Turnaround, das ist ja Katastrophe jetzt wieder. Also.
Und was bei Schalke ja wirklich auch ein Syndrom ist, was sich über Jahrzehnte lang hingezogen hat und was auch sinnbildlich für die jetzige Situation ist, wie detailliert solche Sachen dann auch immer nach draußen kommen, dass der Schokodrink so zerplatzt ist, dass der mehrere Mitspieler im Gesicht getroffen hat. Das muss ja jemand genauso dann an die Presse auch geschildert haben.
Und das muss ja jemand sein, der in dieser Kabine dabei war.
Hey, wer wäre das? Wer könnte das gewesen sein?
Vom Zeugwart bis, keine Ahnung, Simon Terodde jeder sein.
Oder Simon Terodde ist Frau oder irgendwie, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Aber schon, also es ist manchmal ist das echt krass. Also bei Bayern ist das ja auch immer wieder so, dass da viel zu viel rauskommt, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Das hat man zwar Marco Neppe hier, glaube ich, freigestellt schon, der ja wohl das Leck gewesen sein soll, viel in der Zeit unter Brazzo auch schon, aber ich glaube, dann gibt's halt ein neues. Also.
Ja. Schon das ist halt gerade bei den Clubs, die polarisieren, wo auch das Medienumfeld dementsprechend ist, ist sowas natürlich
mich wundert es, dass Bild nicht schon berichtet hat, kurz vor dem Aufprall eigentlich davon.
Ja, live von Schokodrink.
Fahren Sie was an, mit Kamerateam rein.
Oh Mann, ey.
Gut, Schalke muss echt aufpassen.
Ja, also weiterhin. Wir werden ja später, wenn du dein Game to Watch dann kommen wir dann nochmal dazu. Bevor wir jetzt noch zu den Reviews kommen, vielleicht noch eine Sache, nämlich Kicktipp. Da herzlichen Glückwunsch an Moe, der jetzt mit 19 Punkten Spieltagssieger wurde und 5 Plätze nach oben klettert. Der macht's vorne dann auch nochmal richtig spannend. Und Yushi Fire lässt ein bisschen nach, nur noch auf Rang 5. Wenn ich jetzt bei uns so reinschaue.
Lass lieber, ich will es gar nicht.
Toss 8 Punkte. Grosso auch 8 Punkte. Und ich habe da solide 14 Punkte eingesammelt und bin nochmal 4 Plätze nach oben gerutscht. So viel dazu. Also vorne bleibt es wirklich spannend. Ich weiß gar nicht, mit den Bonustipps, was habt ihr da noch als Absteiger?
Boah, ich habe glaube Stuttgart.
ich habe, wie jedes Jahr, habe ich glaube ich Augsburg einfach aus Prinzip. Ich glaube, weil ich es will.
Warte, ich schau mal, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe echt Stuttgart.
Also ja, ich weiß ganz, Augsburg, Bochum, Darmstadt habe ich.
Ich habe Augsburg, Bochum, Darmstadt habe ich, ja. Du musst bei Bonus, aber ich glaube, ich schaue für dich, Mario, bis du das hast. Du hast auch Darmstadt, Bochum und...
Jetzt Stuttgart. Wirklich ass.
Köln hast du noch, Mario.
Oh, sehr gut.
Gar nicht schlecht unterwegs hier.
Aber zu weit weg, um irgendwie noch was zu reißen in der Runde.
Ja, das ist richtig.
So viel dazu. Dann kommen wir noch zu den Reviews. Dann fange ich kurz an. Wir haben es vorhin schon gesagt. Mein Game to Watch war ja Köln gegen Bochum. Ja, ob das ein Game to Watch war, Fragezeichen. These leider nicht eingeschlagen. Selke hat nicht getroffen und das Spiel nicht entschieden, aber vielleicht die Restsaison, da er jetzt verletzt ist und Platz machen kann für jemand anderes.
Ja. Weiß ich jetzt aber nicht.
Mario hat es vorhin schon gesagt, Bochum verspielt es in den letzten Minuten. 2 späte Treffer durch Köln. Aber was man da auch sagen muss, was das 2:1 mit den Fans gemacht hat, war auch krass. Ich weiß nicht, ob ihr das eine Video gesehen habt von dem einen, der da hin und her rennt und alles. Es war schon krass irgendwie. Und irgendwie gehört dann schon Köln auch in die erste Liga. Weil mit so einer Fanbase, meiner Meinung nach.
Safe. Die da hinten raus dann. Also. Aber wer hat eigentlich Gianluca Waldschmidt gesagt, dass die Haarfarbe jetzt sein neuer Weg ist?
Der Kopfball gibt ihm recht.
Vielleicht ja, aber das sieht mir stark nach verlorener Wette aus, oder? Ich weiß auch nicht.
War auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber ja, Stimmung war... Es hat mich ein bisschen erinnert an Werder in Dortmund mit der Nachspielzeit. Ähnliches Gefühlschaos. Also es war schon richtig geil. Und ja, auch zum allerersten Mal, dass Köln in der gesamten Vereinshistorie seit 1948 ein Spiel in der Nachspielzeit gedreht hat. Die haben noch nie davor, muss ich mir mal vorstellen.
Ja, aber das ist auch jetzt nicht so alltäglich, dass du in der Nachspielzeit noch ein Spiel drehst.
Irgendwann mal in 70, 80 Jahren wirst du es ja wohl hinkriegen. Also haben sie ja jetzt, aber...
Also.
Dank mehr Nachspielzeit.
Ja, nicht mal früher in den 80er Jahren, als sie auch zweimal Meister waren oder so.
Ja, da könnte das nur Bayern-Dusel wahrscheinlich.
So, es bleibt auf jeden Fall spannend in der ersten Liga. Tom, dein Game to Watch war ja von den Statistiken her eigentlich nicht so spannend.
Wieso?
Erste Halbzeit war ja Katastrophe.
Ja. Aber am Ende 2:2.
Ja, ich sage von der Statistik. Von der Statistik, ja,
Statistik sage ich. Die lasse ich da nicht immer so blenden. Muss im Hier und Jetzt leben, im realen Fußball. Also 2:2, glaube ich. Liverpool deutlich besser, erste Halbzeit gewesen. Da auch geführt. Und dann Man United, erster Schuss war aus 50 Metern im ganzen Spiel und der war halt drin von Bruno Fernandes. macht er gut auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Und dann drehen sie das Ding sogar, aber ja, am Ende Liverpool dann doch zu arg gedrückt. Eingriff ins Meisterrennen schon ein bisschen da, Liverpool da Platz 1 verloren. Arsenal und City vorbeiziehen lassen, aber ja, These dann am Ende doch nicht eingetroffen, da Manu ja nicht gewonnen hat dann.
Zur Halbzeit war es halt echt witzig, deswegen habe ich es gesagt. Es waren 0,01 Expected Goals bei Manchester United.
Ja, wie gesagt, erster Torschuss war Bruno Fernandes aus 50 Metern. Also.
Ja.
Was ich gelesen habe, hätte Liverpool, keine Ahnung, 4-5-0 eigentlich führen müssen. Ja, und eigentlich. Dann hier dieser Brandon Maynou heißt er, glaube ich.
Mhm. Das Tor war auch krass.
Es war ja auch der die im FA Cup der 120. Minute konnte, das war ja auch der.
Ja, das macht er auch sehr stark, ja.
Der ist ja sogar ein Kandidat bei für Southgate für die EM. Oder war letztes Mal im Aufgebot, sagen wir mal so, war mit dabei. Und um es abzurunden, Mario noch.
Ja, wer das verpasst hat, das hätte man sich wirklich gut angucken können, weil das ging eigentlich nur knapp 10 Minuten, die ganze Übertragung. Also da hat man, da hat man jetzt nicht so viel Zeit für aufbringen müssen. Galatasaray gegen Fenerbahce wurde ja extra, ist auch geil, dass Guy das extra eingekauft hat oder kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Supercup-Finale. Wird es jeder irgendwie mitbekommen haben. Es ging ja dann auch durch alle Medien und Posts und so weiter tituliert als absolute Farce, was eigentlich nur untertrieben ist. Spielabbruch nach 58 Sekunden, glaube ich, mutwillig herbeigeführt von Fenerbahce beziehungsweise dem Präsident Ali Koç, der seine Mannschaft da vom Feld zitiert hat. These nicht eingeschlagen. Ich habe ja gesagt, dass entgegen der vorangegangenen Ankündigung, dass Fenerbahce doch mit der A-Mannschaft antritt, ist dann doch die A-Jugendgarde aufgelaufen. Sehr viele 16-Jährige. die dann auch, das habe ich heute noch gelesen, heute hat sich nochmal einer von denen, keine Ahnung wie der heißt, 16 Jahre, in einer türkischen Zeitung geäußert, dass wohl am Mittelkreis hätte ein Galatasaray-Spieler zu ihm gesagt, dass sie den Ball zu ihm spielen sollen und Galatasaray dann den Ball ins Aus schießt und man dann gemeinsam praktisch den Spielabbruch herbeiführt. Und sie ihn dann praktisch angelogen haben, weil die halt direkt nach vorne gespielt haben und dann auch noch 50 Sekunden das Tor gemacht haben. Also habt ihr das Tor gesehen?
Das war ganz komisch, Anstoßbug.
Ja, das war so ein, ich weiß nicht, das war so ein Mix aus nicht richtig spielen, also der Torwart sah extrem schlecht aus, die beiden Innenverteidiger bei dem langen Ball hinter die Kette sahen schlecht aus, aber das war auch nicht ganz so hergeschenkt, sondern man hat auch gesehen, dass sie einfach schlecht sind. Deswegen, es war sehr, sehr komisch und dann auch der Spielabbruch dann, hab's 5 Minuten irgendwie Unterredungen mit Schiedsrichter und so weiter und dann Galatasaray noch gejubelt, dann 2 Minuten später haben sich die Ersatzspieler Leibchen übergezogen, dann hat man noch 10 oder 15 Minuten Trainingsspiel 11 gegen 11 für die Galatasaray-Fans gemacht, was auch ein komisches Bild war, weil im Sinne vom Superpokal oder Pokal-Endspiel war das Stadion zweigeteilt und die linke Seite hatte Fenerbahce, die war komplett leer und rechts war Galatasaray halt komplett gefüllt oder gut gefüllt. Also es war alles sehr, sehr komisch und ich weiß nicht.
Ja, der Präsident ja auch angekündigt, die sollen nicht ins Stadion gehen eigentlich.
Ja, die haben schon...
Das Spiel wird keine 90 Minuten dauern.
Ja, die haben das sehr offenkundig von Anfang an und maximal provokant alles kommuniziert. Es war auch klar, dass es einen Spielabbruch geben wird. Man hat dann auch am Nachmittag kam raus, dass Fenerbahce schon den Charterflug von Şanlıurfa zurück nach Istanbul auf, glaube ich, 22 Uhr Ortszeit gebucht hat. Also wenn eigentlich auf dem Spielfeld irgendwie die 60. Minute hätte sein müssen, ist alles maximal komisch verlaufen. Und ich glaube, unterm Strich steht so das Fazit einfach komplettes Chaos und das hinterlässt kein gutes Bild mal wieder bei vielen Leuten, wie, glaube ich, auch euch beiden, die jetzt sich nicht groß mit dem türkischen Fußball auseinandersetzen und damit eigentlich nichts zu tun haben und immer eben nur punktuell genau solche Geschichten mitkriegen und es dann ein entsprechend schlechtes Image gibt. Also das war ein Eigentor, was nicht hätte größer sein können.
Weil ich habe gehört vom Geschäftskollegen, anscheinend hatte die U19 am Vormittag schon ein Spiel.
Das ist mir jetzt neu, aber das wäre nochmal eine weitere Wendung.
Also es würde mich nicht komplett aus dem Zug hauen, wenn es wirklich so gewesen wäre.
Obwohl, die kicken 90 Minuten, dann müssen die noch Supercover.
Ja gut, wussten ja wahrscheinlich schon,
dass
sie
so schon lange
spielen müssen nochmal.
Ja. Auf jeden Fall, ich habe auch nur gelesen, dass waren ja diverse Streaming-Anbieter oder Anbieter, die das Spiel dann übertragen haben, dass sie das Geld einklagen wollen für das fehlende Spiel sozusagen.
Ja, weil gut, gewisse Einschaltquoten wird es dann vielleicht trotzdem gehabt haben, weil so im Sinne von Katastrophentourismus man ja genau sowas erwarten konnte und vielleicht der ein oder andere dann eingeschaltet hat, um eben dieses, in Anführungszeichen, Spektakel dann zu sehen, zumindest für 5 oder 6 Minuten, länger ging es ja gar nicht.
Ja genau, weil ich habe dann ein bisschen verspätet reingeschaut, also auf Sky, und dann wurde, was weiß ich, irgendwie ein, wie heißt's, ein Rückblick von was weiß ich gezeigt, Hoffenheim gegen was weiß ich.
Ja, also, war es schon vorbei.
Ja, war schon vorbei. Und dann ging es ja auch bei uns in der Gruppe heftig hin und her, aber es war auf jeden Fall eine Farce.
Ja, und es stehen ja unterm Strich, es stehen ja nur Verlierer da. Das ist so dumm, wirklich.
Das ist ja, genau, das ist ja wirklich das Traurige.
Galatasaray hat zwar gewonnen, aber die können sich ja auch nicht richtig freuen. Die haben jetzt auch, das ist auch so dumm alles, die haben jetzt trotzdem noch extra so Pokalsieger-Shirts rausgebracht heute, wo nochmal irgendwie ein provokanter Diss darüber steht. Weiß gerade nicht mehr, was da steht. Der türkische Fußball an sich hat halt ohnehin das niedrige bis überhaupt nicht vorhandene Image noch weiter eingebüßt. Ist ja auch nicht der erste Spielabbruch mit der Schlägerei vor 3-4 Wochen bei Trabzonspor gegen Fenerbahce, war ja schon ein absoluter Absturz im internationalen Medienecho und so weiter. Und selbst die U19 von Fenerbahce, so, wenn ich Spieler von denen wäre, ich wäre am nächsten Tag, hätte ich geguckt, dass sie irgendwo anders unterkommen. Das ist ja kompletter Missbrauch von den Talenten. So, die werden dafür geopfert oder die sind ja richtige Bauernopfer. 11 Bauernopfer.
Ja, da hätte ich mir auf jeden Fall einen stattlichen Obolus erwartet. Aber den wird es wahrscheinlich nicht so gegeben haben.
Ja, ich finde halt auch, das Schlimme da wirklich, wie du sagst, da gewinnt keiner, hat keiner was davon und im Endeffekt macht das jetzt so ein schlechtes Bild auf den türkischen Fußball, dass es nicht schlimmer hätte sein können. Und jede Woche war immer ein Tick mehr, ein Tick mehr, ein Tick mehr, ein Tick mehr. Und man hat eigentlich gedacht, okay, es geht gar nicht immer schlimmer, aber die haben es irgendwie dann doch hingekriegt.
Ja, die Geschichte ist auch noch nicht auserzählt. In der Liga, vorletzter Spieltag, wird es zum Gipfeltreffen kommen. Die spielen ja komplett in ihrer eigenen Liga, haben 30 Punkte Vorsprung. Galatasaray steht 2 Punkte vor Fenerbahce. Vorletzter Spieltag ist dann das Aufeinandertreffen. Das wird Fenerbahce, glaube ich, vorab nicht abbrechen, außer, weiß nicht, die Meisterschaft ist dann schon durch. Und dann wird es, glaube ich, auch den sportlichen Schlagabtausch geben.
Ja, auf jeden Fall. Ein Skandal, kann man so sagen. Vielleicht noch eine Sache zum letzten Wochenende, denn Tom, du hast uns noch was mitgebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Und zwar Kumpel von mir, der Tim, der war am Wochenende im Karl-Benz-Stadion. Nicht Mercedes-Benz oder sowas, also hat alles seine Richtigkeit mit Karl-Benz-Stadion in Mannheim. Hat, glaube ich, ein ganz geiles Spiel dann gesehen und dann einfach mal ihm das Wort überlassen.
So, schönen guten Tag zusammen. Tom hat mich gefragt, ob ich hier Stadion-Review vom Wochenende, vergangenen Wochenende, Samstag, machen möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein. Und zwar Mannheim gegen Haching, dritte Liga, perfektes Fußballwetter am Samstag, 16.30 Uhr. Ausgangslage, Mannheim unten drin, kurz vorm Relegationsplatz, aber gut drauf. Haching jetzt zuletzt zweimal verloren gehabt. Hoffen noch auf den vierten Tabellenplatz, dass sie da darüber in den DFB-Pokal vielleicht noch einziehen können. Daher schon noch ein bisschen Druck bei beiden Mannschaften dabei. Ja, man hat es auch gemerkt, 2 Stunden vor Anpfiff waren wir schon dort und ja, das Stadion außenrum war schon voll und innen drin war auch schon ein bisschen was los, also im Endeffekt waren es dann ca. 12.000 Leute, der komplette Waldhofblock war voll hinterm Tor, also die haben eine ordentliche Stimmung gemacht, das war schon geil, das zu sehen. Ja, vorm Spiel waren wir kurz beim Kumpel, der ist Physio bei Unterhaching, der meint, es wird ein wildes Spiel. Ja, in der ersten Halbzeit hat man davon nichts gesehen. Also gefühlt hatten beide Mannschaften keinerlei Spielidee, kein Konzept irgendwie, wie sie nach vorne spielen möchten. Beide eher auf Sicherheit bedacht, keine Fehler machen. Und dann kurz vor der Pause, Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann ja eine geile Einzelaktion von Krattenmacher. Der hat richtig starke Anlagen, also vielleicht hört man den Namen irgendwann mal nochmal. Und ja, quasi aus dem Nichts 1-0 und in der zweiten Halbzeit, was da passiert ist, das war dann tatsächlich vogelwild. Waldhof in der zweiten Halbzeit 6 Schüsse aufs Tor, 6 Tore. Im Endeffekt Spiel 6-1 ausgegangen. Also das war katastrophal, was Haching da hinten gespielt hat. 3 Tore, einfach ein Kopfball in die Mitte geklärt, wo man dann nur noch einschieben musste. Also das hatte mit Profifußball verteidigen nicht wirklich was zu tun. Aber ja, Waldhof hat die Dinger dann eiskalt gemacht und ja, im Endeffekt war es dann doch das wilde Spiel, wie es vorher von unserem Kumpel prophezeit wurde. Ja, im Endeffekt super Nachmittag, schön, wie gesagt, schönes Wetter und viele Tore gesehen.
Ja, Mannheim war echt krass. Also ich habe nur reingeschaut mal am Wochenende 6-1 und ich habe gesagt, 6 Tore in der zweiten Halbzeit, also echt heftig. Und die pirschen sich langsam, robben sie sich nach oben.
Und, ja, zumindest weg von der Abstiegszone dann letztendlich.
Ja, aber das ist ja das primäre Ziel dieses Jahr. Also
für die Fans ist eigentlich, die haben es auf jeden Fall auch verdient, nicht abzusteigen. Auch wenn es ein bisschen Assis sind, Mario, du, wir waren ja damals dort. Aber allein schon, ja, was da für eine Stimmung damals war und jetzt glaube ich auch am Wochenende, haben sie es schon verdient, drin zu bleiben.
Ja, dafür erwischt's den Meidericher SV wahrscheinlich.
Ja, kompletter Absturz bei denen. Also,
die spielen jetzt, glaube ich, gegeneinander sogar. Und,
ja, am Freitag, ja, glaube ich. Freitagsspiel.
Duisburg-Mannheim, ja. Die allerletzte Chance für Duisburg.
Für Duisburg.
Vielleicht legt Ginczek nochmal richtig los zu einem 10. Frühling.
Bei Duisburg.
Ginczek und Esswein.
Und Stoppelkamp, glaube ich, auch noch.
Nein, Stoppelkamp spielt nicht mehr, oder?
Doch, ich glaube schon.
Ich schau kurz.
Du Absturz, Alter.
Team. Baccalord spielt er auch. Esswein.
Moritz Stoppelkamp.
Finde ich hier nicht. Nein.
Ah nee, ich sehe es gerade. 17 bis 23.
Ja, trotzdem schon alles eklig genug, was da so mit.
Ah, Rot-Weiß-Oberhausen spielt er gerade.
Wie ist der WVfB 14 Glühwein und
Ginczek vorne. Ginczek war mit diesem, ich möchte mich gar nicht drüber aufregen. Ja, genau, so gut wie es jetzt läuft. Dann würde ich, wenn wir jetzt aufs kommende Wochenende schauen, würde ich dann einfach mal den Anfang machen, weil der schließt dann sozusagen zur dritten Liga an, denn ich habe mir da das Spitzenspiel ausgesucht in der dritten Liga. Ulm gegen Preußen Münster, Platz 2 gegen Platz 3, also absolutes Topspiel in der dritten Liga. Es geht um viel, vielleicht auch um alles, wenn man sich jetzt in der dritten Liga anschaut. Ulm aktuell auf dem zweiten Platz und ich glaube, Mario, du hast vor 3 oder 4 Wochen hattest du die auch schon mal als Game to Watch gegen Dresden war es, glaube ich.
Dresden,
ja. Das war, glaube ich, eine Nullnummer. Ja. Also ergebnistechnisch. Ich habe sie mir jetzt wieder ausgesucht, weil sie immer noch da oben drin, wirklich maximal in der Aufstiegskraft drin sind. Zur These, Ulm baut sich ein kleines Polster auf. Die gewinnen sozusagen gegen Preußen Münster. Und dann kommende Woche spielen sie ja, haben sie nochmal einen Showdown, dann spielen sie gegen Jahn Regensburg sogar. Also die Wochen der Wahrheit, wie es bei Sky heißen würde, für die Ulmer Spatzen.
Ja, das ist schon krass, wenn die da durchziehen, Alter.
Ja, ich brauche die aber nicht in der zweiten Liga.
Wieso ja. Denn nicht? Da gibt es so viele Kackvereine, ob jetzt die da noch dabei sind.
Nee, Alter. Also Schalke und Lautern runtergehen, dafür kommt Ulm hoch.
Ulm und jetzt, Worst Case wäre ja vielleicht Ulm und Sandhausen noch, die haben ja auch noch eine Chance.
Ja, und Regensburg braucht auch niemand. Nee, also Ulm, ich glaube, des Spatzen natürliches Habitat ist dann auch die dritte Liga.
Maximal, sagst du?
Nee, so dritte Liga ist super.
Ja, und will ich Preußen Münster dann haben oder was?
Ja, die finde ich eher gut.
Hä?
Da gibt es eine Amazon Prime-Doku über die.
Was, über Preußen Münster?
Ja, kleiner TV-Tipp mal wieder.
Ich wollte gerade sagen, wieder TV-Tipp.
Den werde ich mir auf gar keinen Fall reinziehen.
Wir haben, glaube ich, noch keinen einzigen TV-Tipp von dir wirklich auch angeschaut.
Ja, das hat im Endeffekt dir selbst Schuld. Das waren alles Kracher.
Das kann man jetzt so oder so sehen.
Richtig. Dann gehen wir von der dritten Liga an die zweite Liga, Mario, oder? Du hast mal was ganz Exotisches dabei, oder was hast du eigentlich nie dabei, gell?
Ich glaube, es ist wirklich Rekord, Teilnahme jetzt mittlerweile in der Game-to-Watch-Rangliste. Es steht mal wieder Niedersachsen-Derby an. Gemeint Braunschweig gegen Hannover. Diesmal im Löwengehege in Braunschweig, im Eintrachtstadion. Sonntag 13.30 Uhr. Zur Brisanz muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Da geht es immer gut ab. Ich habe auch gesehen, ich glaube, Tresoldi war es von Hannover, der Stürmer, hat schon am Montag, also gestern, ein Bild gepostet von sich im Hinblick aufs Derby, als er in der Hinrunde irgendwie blutüberströmt war und dann nur so ein Schwert-Emoji daneben geschickt hat und noch so ein Pfeil, wo dieses Soon darunter steht. Also der ist auf jeden Fall heiß. Und sportlich ist es ja auch brisant. Also für Hannover geht's noch um den Aufstieg oder zumindest um die Relegation. Vier oder fünf Punkte weg von Düsseldorf. 5 Punkte stehen bei 44. Da kann man sich mit einem Sieg auf jeden Fall ranrobben, eventuell. Auch wenn Fortuna echt konstant punktet aktuell. Und Braunschweig wiederum steht unten drin, aktuell auf dem Relegationsplatz nach unten mit 30 Punkten auf Rang 16. Ein Punkt vor Lautern, ein Punkt hinter Rostock. Ist ohnehin eng da unten. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr kämpferisch betontes Spiel. Vielleicht auch mehr Krampf als Kampf. Aber ich gehe von einem Braunschweiger Sieg aus. Das mag jetzt steil sein oder auch eher nicht. Hannover war auch gegen Schalke echt schlecht. Also die haben bis auf die letzten 10 Minuten nach dem Eigentor von Seguin, als er sich da den Ball selbst links unten reinspitzelt mit der Pike, gar nichts zustande gebracht. Es war auch, glaube ich, wirklich der erste wirkliche Torschuss da. Dann auch noch vom Gegner. Hannover ist auch irgendwie ein Verkacker-Club, finde ich. Die kriegen auch nichts geschissen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich noch Relegation angreifen. Da sehe ich dann tatsächlich eher Karlsruhe noch, wenn die jetzt bis zum Ende durchziehen.
Oder doch die Hertha.
Ja, oder selbst eher die Hertha als Hannover. So. Kann Hannover auch irgendwie gar nicht leiden. Also Braunschweig gewinnt das. Ich habe jetzt keine Formulierung, keine spezielle, aber die werden das ziehen, das Derby.
Ja, da wird es da hinten richtig eng nochmal dann. Ja. Wieder ein Dreier holen mit 33 dann.
Also ich bin mir ziemlich sicher. Könnte einen richtigen Satz vorbeimachen.
Ja, also, aber ich glaube, Hansa hat es auch nicht einfach.
Ja, Magdeburg spielt zwar zu Hause, aber gegen Hamburg. Also man weiß natürlich nie, aber ja. Rostock spielt in Berlin. Und Schalke hat ja das Samstagabend-Topspiel gegen Nürnberg. Also ja,
Wiesbaden gegen Düsseldorf.
Also es Wiesbaden muss müssen irgendwie noch auf 17. Ist auch gar nicht so unrealistisch. Die sind richtig, richtig schlecht, glaube ich, dieses Jahr.
Ja, aber trotzdem reicht es aktuell für Rang 14 sogar.
Ja, aber das ist ja wirklich so eng. Das ist ja wirklich so eng. Zwischen 12 und 17 ist ja wirklich sehr, sehr eng alles.
Die müssen irgendwie auf 17 Game to und dann watch eigentlich noch Elversberg auf 16.
Game to watch nächste Woche ist schon da, Mario. Kaiserslautern gegen Wien Wiesbaden.
Boah, wann? Samstagmittags.
Samstagmittag.
Ah, ja, vielleicht noch ein Nachtrag zu meinem Game to Watch. Es wird live übertragen auf WDR. Noch dazu. Man braucht kein Magenta-Sport-Abo dafür. Vielleicht noch dazu.
Perfekt. Wichtig, ja.
Ja, wichtig und richtig. Und dann haben wir noch das Oberhaus, ne?
Schließen wir den Spieltag ab. Ende vom deutschen Fußballwochenende. Ende vom Fußballwochenende insgesamt. Sonntagabend 17:30. Kommen wir nicht drum rum, dass wir auch die designierten Meister aus Leverkusen jetzt mit ihrem ersten Matchball gegen totgesagte Bremer, die schon einen von ihren 3 Punkten aus den letzten Spielen geholt haben. Steile These. Bremen crasht die Meisterparty.
Was? Ich glaube, war noch nie so eine steile These.
Was spricht dafür? Nix. Also wirklich
gar nichts.
Gar nichts tatsächlich. Und genau das ist der Punkt. Keiner rechnet damit. Das ganze Ding ist schon so durch. Und dann verstricken sie in sich selber. Ändert nichts dran, dass sie dann am Ende die Meisterschale hochrecken, aber den ersten Matchball, der wird sauber in gut altgewohnter, nicht der neuen Leverkusen-Manier, erstmal versemmelt.
Du weißt schon, dass unsere Verteidiger 1 bis 4 alle ausfallen.
Ja, die neuen brauchen auch nicht aus. Vielleicht spielt er mit 2 Keepern oder so diesmal.
Also ich sehe wirklich, ich sehe so wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig 97% Leverkusen das Ding am Sonntagabend ziehen. Und die 3% sind eigentlich nur, dass Bayern schon am Samstag verliert und die Meister auf der Couch werden.
Dann muss aber der VfB auch verlieren.
Ah, stimmt. Die können sogar noch Meister werden, VfB.
Stuttgart kann noch Meister werden.
Punktgleich mit Bayern sind sie ja.
Stimmt. Ja, okay. Nee, aber stimmt. Ja,
das also ich, VfB aber, gewinnt. Typico habe ich mal gesehen. Bayern hat 101 Quote, 750 Quote, glaube ich. Und dann gibt es auch die bei Tipico dieses Jahr ganz komisch, die Platz 4 Wette und da hat Stuttgart 1,01 Quote, dass die Vierter werden.
Ja, okay. Gut, es ist ja aber auch so eigentlich.
Hey, 6 Spiele noch. Ganz schnell geht es. Ja. Stuttgart spielt noch gegen Leverkusen, gegen Bayern.
Bayern ist ja jetzt ein Problem aktuell. Warte, was wird bei Flasker Bremer Quote?
Bei Bad at Home 13.
Das geht ja.
In München, möchte ich anmerken, hatten wir 26.
Ja, sieh ich mal.
Im Januar. Doppelt
so wahrscheinlich und da habt ihr auch schon gewonnen. Also 2-0 für Bremen ja quasi.
Wenn es denn auch so einfach wäre. Aber
ja, wenn die Mathematik so funktionieren würde.
Ist aber wirklich krass. Ich habe es vorhin nochmal gehört. Die in den Top 5 liegen, wer hat die längste Ungeschlagen-Serie? Und wie viele Spiele? Wer in den aktuell. Top 5 liegen? Ja. Nee, nicht aktuell, sondern jemals in den Top 5 liegen.
Ja, wir hatten das doch mal. Chelsea? Nee, es waren nur Heimspiele, glaube ich. Und
kommt da nicht drauf.
Ja, das wird irgendwas von früher sein. Wahrscheinlich so Leeds United aus den 80ern oder so.
Juve tatsächlich mit 43 Spielen nun geschlagen. Juve. 2011-12 sogar, gar nicht so lange her.
Okay.
Und Leverkusen steht ja aktuell bei 41. Also, aber laut Tom bleibt es ja bei 41. Mehr geht nicht.
Ja, nee, ungeschlagen mit Punkt ist auch schon die Meisterparty ja. Normalfall gecrashed. Wenn Bayern und Stuttgart, also die gewinnen beide nicht, dann müssen die Bremer halt richtig ran.
Ich weiß gar nicht.
Wobei ich glaube, wenn die beide nicht gewinnen, dann ist es glaube ich schon durch.
Dann ist schon durch, egal. Dann kann Leverkusen machen, was er will.
Nee.
Doch, wenn beide verlieren, schon.
Ja, außer wenn beide verlieren.
Ja.
Dann ist nämlich, wenn die beide unentschieden, dann haben die 61, dann sind es noch 15. Dann könnte Bremen doch noch die Party crashen.
Ja, ich wäre ja eigentlich hingefahren. Ich habe auch 2 Tickets, aber
kein Bock auf
halbes Dutzend. Nee, tatsächlich mit dem Kumpel aus Köln, mit dem ich gegangen wäre, der hat jetzt kurzfristig doch keine Zeit. Bei mir ist beruflich jetzt auch anders als geplant. Ich muss Montag früh wieder hier sein. Wäre eigentlich erst am Montag zurückgefahren. Ja, End vom Lied. Ich habe jetzt 2 Tickets über. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich sie...
Bekommt man die gut los oder würdest du die gut los bekommen oder?
Ja, ich krieg die, also sind ja Gästesteher. So, ich krieg die ja also auf jeden Fall weg. Die Frage ist nur, ob ich sie halt zum Originalpreis weitergebe für Werder-Fans oder ob ich sie überteuert in eBay reinstelle, wo Leute schon 200 Euro bieten, aber das kriege ich glaube ich nicht übers Herz. An irgendeinem Bayer-Trottel noch Karten für einen Gästeblock zu kriegen, geben.
Würde ich auch nicht machen.
Nee, mach ich auch, glaube ich, nicht. Selbst wenn dann eigentlich das Geld jetzt wieder für den Zug drin wäre, was halt in Sand gesetzt ist. Naja.
Na, ich bin auch gespannt. Wir wissen tatsächlich auch immer noch nicht, wie wir nach Bremen fahren zum Spiel Bremen gegen Stuttgart. Wir sind immer noch in der Diskussion.
Ihr wisst aber schon, dass die Preise sich im Normalfall erhöhen, je näher das Reisedatum ranrückt.
Danke.
Kleiner Tipp.
Danke für den Stelle. Tipp. Woher weißt du den? Ah, wegen Reisebüro Familie.
Aus Erfahrung, ja.
Ja, das wissen wir leider noch nicht, weil einer hat jetzt angeboten zu fahren oder beziehungsweise hat es in den Raum geworfen. Aber weiß ich nicht. Nach Bremen zu fahren. Ja. Vielleicht dann noch eine einzige Sache, und zwar, weil wir nehmen ja am Dienstag auf, vielleicht Champions League, dann steht da, was machen denn da deine Bayern, Tom?
Hoffentlich gewinnen. Ich habe 10 € gesetzt, Alter. Die haben eine 480-Quote.
Ja, krass.
Easy win. Was zur Hölle?
Also,
dann müssen wir vielleicht nachher auch nochmal reinschauen, kurz. Das habe ich gar nicht so im Schirm.
Teilweise sind mir die Berichte dann schon wieder irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, mit Sensation und weiß der Geier, so als wären die jetzt Karabakh Akdam und fahren ins Bernabeu. Also so ist es ja jetzt auch nicht. Klar, die sind gerade schon am Reinscheißen regelmäßig, das kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Aber der Kader, die Mannschaft an sich, kann ganz entspannt in London gewinnen. Also
das dachte ich mir heute auch, als ich auf Bestätigen geklickt habe.
Das meine ich auch, wenn man dann so Berichte liest und können sie vielleicht die Sensation schaffen, wo ich mir so denke, ja, ist jetzt auch wieder ein bisschen arg übertrieben. Also wie gesagt, also das, was die jetzt in Heidenheim gemacht haben, seelenloser Haufen Arschlöcher, aber der Kader kann es, wenn er will, locker umsetzen, sage ich.
Jetzt nur noch 440-Quote.
Aber ich habe 480 vorhin mitgenommen. Aber ja, auf der anderen Seite ist halt, also Arsenal hat ja auch gegen Liverpool und City mehr als nur auf Augenhöhe mitgehalten.
Die haben kein Spiel, das ist die erste Mannschaft oder die einzige Mannschaft, die jemals gegen Guardiola City und gegen Klopps Liverpool in der Saison ungeschlagen geblieben ist. Also gegen alle vier Spiele quasi gegen die zwei Mannschaften ungeschlagen geblieben ist.
Ja gut, das ist dann auch irgendwie mit, gegen wen waren die? Porto war aber auch schon...
Da haben sie sogar verloren, ein Hinspiel, glaube ich, 1-0. Ja. Hinspiel haben sie da 1-0 verloren. Wobei, muss man auch ein bisschen dazu sagen, als die Auslosung war, wurde Arsenal so von allen so ein bisschen belächelt. Ah, das ist nur Arsenal.
Ja, ist aber, es auch nur.
Ja, aber nicht in der aktuellen Form, ist halt wirklich krass, was Arsenal da, oder die letzten 2 Jahre, muss man wirklich sagen. Also...
Da noch eine kurze Anekdote vielleicht. Ich habe heute früh auch einen Bericht von The Athletic gelesen, wo Bezug darauf genommen wurde, beziehungsweise analysiert wurde, nochmal diese 3-5-1 Siege von Bayern 2016 oder so, 2017. Und ja, da wurde halt analysiert, woran es denn gelegen hat. Und so das Fazit eigentlich, dass es an allen 3 Spielen eigentlich nur an Koscielny lag.
So schlecht. Geil.
Weil er zweimal komplett bodenlos war. Ich glaube, in einem Spiel auch mit Rot vom Platz flog. Im anderen Spiel zu dem Zeitpunkt aber eigentlich ganz gut in Form war, da aber angeschlagen war und deshalb gefehlt hat, weshalb er auch schuld war.
Das ist ein guter Verteidiger, aber ich will gerade schauen, ob der noch spielt. Letzte Saison hat er, glaube ich, irgendwo gesehen, aber kann jetzt nicht auf die Schnelle nicht schreiben, leider. Koscielny. Ja, und wenn man nur den Dienstag anschauen, heute Abend, glaube ich, das Spiel der Spiele, Real gegen City. Also, da ich bin gespannt, was es wird. Ich glaube, tatsächlich wird ein Torspektakel, was einen nicht so Real-like ist in der Champions League. Aber ich glaube, wird ein Torspektakel. Ja.
Meinst du? Ich glaube.
Ja, irgendwie. Ich habe irgendwie doch irgendwie. Ja, genau, aber ich
kann irgendwie... mir da auch 0-0 vorstellen, irgendwie. Koscielny übrigens, Karriereende 2022 bei Bordeaux.
Boah, ist er noch vor dem Abstieg abgehauen noch? Ja. Oder mit ihm abgestiegen? Weiß ich gar nicht. Ja,
hat die wahrscheinlich auch noch versenkt.
Gut. So, mit Blick auf die Zeit und aufgrund fehlender Vorbereitung, mea culpa, habe ich nur ein Wer bin ich vorbereitet. Habt ihr noch Bock und Zeit?
Ja.
Gut, also Wer bin ich? Anhand von Vereinen. Altes Spiel. Und ich fange mal an mit Schalke 04. Wie gesagt, nicht chronologisch. Dann habe ich noch Bochum im Repertoire. Mainz 05. Alemannia Aachen. Hamburger Sportverein. Fulham. Tottenham.
Stopp.
Ja, bitte?
Louis Holtby.
Richtig. Also,
da trumpft der richtig auf.
Der ist richtig gut, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt... Ja, bloß Holtby unsympathisch. Leitner sehr sympathisch.
Der war noch bei Blackburn, war der, glaube ich, auch,
gell? Ja, genau. Blackburn Rovers war er noch, tatsächlich. Und
ist geile von Karrierestation.
Die wollte letzte Woche war echt krass. Ja, jetzt so viel dazu. Kurz über eine Stunde. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, dann belassen wir es dabei. Wünsche unseren Lauscher und Lauscherinnen ein wunderbares Fußballwochenende in der dritten Liga, zweiten Liga und in der Bundesliga. Und mit diesen Worten verabschiede mich und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.